In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder als Interviewgast den Andreas Simon. Wir reden über die 10 typischen Fragen im Kontext mit Sprachalarmanlagen, die Andreas am meisten oft bekommt. Dann ist es einmal beantwortet und es sind auch die Fragen sicherlich, die du an ihn hättest. Heute im Interview, wenn dich das interessiert, dann bleibst du einfach dabei. Herzlich willkommen im Podcast Branches to Go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge habe ich erneut als Interviewgast den Andreas Simon. Wenn du dich ein bisschen bei mir auskennst, dann weißt du, der Andreas macht bei uns sämtliche Sprachalarmanlagen-Schulungen. Also das sind schon einige mittlerweile. Und ich sprach mit dem Andreas, Mensch, wir müssten doch mal eine Podcast-Aufnahme machen, eine zweite. Hättest du eine Idee? Und die Idee von ihm war, du, ich werde eigentlich auch immer wieder, ich sag mal salopp, das Gleiche gefragt. Und so habe ich ihn um die 10 Fragen gebeten und die 10 typischen Fragen im Kontext mit Sprachalarmanlagen, die gehen wir heute einmal durch. Deswegen erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Andreas.
Ja, hallo Stefan.
Ja, 10 Fragen, fangen wir doch gleich mal an. Andreas, kann bei grenzwertigen Anlagen mit dem Verfahren zum Nachweis der Sprachverständlichkeit in der neuen Norm, also 0833 Teil 4 von Juni 2024, eher eine Abnahmefähigkeit der SAA erreicht werden?
Ja, das ist eine schöne Frage, die tatsächlich regelmäßig gestellt wird, weil das Verfahren, wie man die Sprachverständlichkeit bewertet, wir nennen das ja auch das sogenannte SDI-Verfahren, sich ja geändert hat. Richtig genommen hat sich das eigentlich gar nicht geändert. In Europa war dieses Verfahren schon seit 10 Jahren Usus, aber wir in Deutschland hatten mit unserer alten 0833 Teil 4 ja noch an einem alten Verfahren festgehalten und das ist ja jetzt aus der Sichtweise erneuert worden. Bei diesem neuen Verfahren sieht man, dass anders ausgewertet wird. Stichwort früher Mittelwert minus Standardabweichung je zu bewertendem Bereich, heute zwei Werte. Der 90% Mittelwert und der 90% Minimalwert, jeweils auch auf einem zu bewertenden Bereich, den wir heutzutage ADA nennen. Ja, und jetzt könnte man natürlich überlegen, rein statistisch, gerade dann, wenn die Situation grenzwertig ist, wie würde denn eine gleichzeitige Bewertung nach beiden Methoden aussehen? Und es ist deutlich erkennbar, das kann man auch gerne ausprobieren. Ich werde gleich noch sagen, wie man das macht. Das mit dem neuen Verfahren, gerade dann, wenn es so an die in der Norm definierten Zielgrößen, also zum Beispiel die normalen Grundanforderungen, 90% Mittelwert, mindestens 0,5 nach dem SDI-Verfahren und der 90% Minimalwert, mindestens 0,45 nach dem SDI-Verfahren, dass dann eine solche Bewertung, wenn wir also in die Nähe kommen, oftmals zeigt, würden wir da Mittelwert minus Standardabweichung rechnen, wir im roten Bereich landen, also unterhalb der damals gesetzten Grenzen. Das bringt die Statistik im Regelfall schon von alleine nach sich, aber wir können es auch ausprobieren, hatte ich ja gerade schon gesagt. Diejenigen, die gerne mal mit diesen handgehaltenen Messgeräten eine ordnungsgemäße Messung vornehmen, werden dann merken, dass die Software, die es zu den Messgeräten gibt, noch im Moment über eine Eigenschaft verfügt, ob die gewollt ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein, dass man beim Auswerten auf dem Ergebnisblatt beides dargestellt bekommt. Nämlich das Ergebnis nach damaliger normativer Auswertung und das Ergebnis nach jetzt aktueller Auswertung. Und gerade dann, wenn man sich in Richtung Grenzen bewegt mit den Werten, sieht man, dass da doch durchaus ein nicht ganz unerheblicher Unterschied besteht und man durchaus frei raus sagen kann, haben wir bisher gerade so eine Unterschreitung der Werte, dann hätten wir jetzt nach der neuen Auswertung durchaus eine recht sichere Überschreitung. Das heißt also Überschreitung in dem Fall positiv zu sehen, die Grenzen werden nicht gerissen und somit eher auch eine Abnahmefähigkeit, wenn man die Wirksamkeit definiert durch die Sprachverständlichkeit dort bewerten muss. Also eindeutige Antwort, ja, aber bitte alles schön richtig machen, immer genügend Messpunkte und eine ordentliche Verteilung und Homogenität der Messpunkte in der Anordnung in dem zu berechnenden oder zu messenden Bereich. Das Ganze, ich habe es nicht umsonst gesagt, auch berechnen, weil das gilt natürlich nicht nur für die Ergebnisse, die wir messen, sondern es gilt auch für die Ergebnisse, die wir simulieren, weil da ja das gleiche Verfahren anzuwenden ist und somit sind ja dieselben statistischen Zusammenhänge auch wertvoll und somit gilt das für beides, für die Messung wie auch für die Simulation.
Zweite Frage. Wie genau sind Messungen oder Simulationen der Sprachverständlichkeit einer SAA und gibt es dazu normative Festlegungen?
Ja, schönes Thema. Wenn es mir nachginge, die mich kennen, wissen ja, dass ich da mitarbeiten durfte im Normungskreis, dann hätten wir da mehr die Hosen runtergelassen, auf Deutsch gesagt. Ich bin ja aus dem Bauwesen, deswegen darf ich mir Kraftausdrücke leisten. Und ja, es ist tatsächlich so, dass natürlich alles fehlerbehaftet ist. Grundsätzlich. Jeder, der ein wenig was mit Messen schon mal zu tun hatte, wird wissen, dass es keine fehlerfreie Messung gibt. Und es gibt auch keine fehlerfreie Simulation, zumal die Simulation ja eine Annäherung an die Realität darstellt auf der virtuellen Welt. Heißt also, alles, was als Grundlage verwendet wird, sei es das elektroakustische Komponenten wie Lautsprecher, ja in das Simulationsmodell reingepflegt werden müssen. Wie sind denn die Daten entstanden, bitte, die man da einpflegt? Die sind auf Grundlage von Messung entstanden. Dabei sind Fehler gemacht worden, selbstverständlich. Des Weiteren sind raumakustisch wirksame Oberflächen in der Simulation natürlich drin. Wenn ich also in dem zu simulierenden Raum einen Teppich habe, dann wird der auch ins Simulationsmodell müssen. Also hat der Teppich akustische Eigenschaften. Die sind mal gemessen worden. Das heißt also, alles, was irgendwo mal einen messtechnischen Ursprung hat, ist fehlerbehaftet. Eine Simulation als solches, wie auch eine Messung, sind fehlerbehaftet. Auch das Messen der STI-Werte ist selbstverständlich fehlerbehaftet. Jetzt gibt's natürlich die Frage danach, ja, wenn doch alles fehlerbehaftet ist, dann möchte man sich zum Beispiel in der Elektrotechnik immer ganz gerne damit beschäftigen, welche typischen Toleranzen gibt's denn da? Weil das könnte ja ein Hilfsmittel dazu sein, um gerade bei einer grenzwertigen Auslegung, weil wir zum Beispiel schwierige akustische Verhältnisse haben oder große Störgeräuschpegel auftreten, dann wird's eben aufgrund dieser physikalischen Dinge grenzwertig. Dann wäre es ja schön zu wissen, wie genau ist das denn alles, was wir da so machen. Und da haben wir uns, ich sag mal leider, nicht wirklich dazu durchgerungen zu sagen, hier, das sind die typischen Abweichungen, mit denen man rechnen muss. Wie das immer so ist, es gibt da kontroverse Diskussionen, die ich immer gut finde, solange sie auf technisch-wissenschaftlicher Basis geführt werden. Und das war auch durchaus so. Und dann muss man letzten Endes auch einen Kompromiss eingehen. Haben wir gemacht. Der Kompromiss sieht für die Nutzer eigentlich ganz gut aus, aber ich werde gleich noch erzählen, woraus er besteht. Mir vom Geschmack her wäre es lieber gewesen, wenn wir gesagt hätten, alles, was wir so zum Beispiel mit dem STI machen, hat eine Genauigkeit von plus minus so und so viel. Dazu haben wir uns nicht durchgerungen, sowas wird man in der Norm nicht finden. An der Stelle, für diejenigen, die neugierig sind, kann ich den Hinweis geben, mal in der alten Norm zu lesen. Da gab es nämlich die Notwendigkeit, beim Messen von STI-Werten, wenn denn ein Wert an einem Messpunkt unter 0,63 war, musste man eine Auflage erfüllen. Und diese Auflage bestand darin, mindestens dreimal an den Punkt zu messen und unter bestimmten Bedingungen sogar sechsmal. Und dann war es erlaubt, dass entweder die drei oder die sechs Werte an einem und demselben Punkt, nur mehrmals hintereinander gemessen, eine gewisse Toleranzbreite haben durften. Diese Toleranzbreite war die Maximalabweichung von 0,05, das ist gar nicht so wenig. Das ist so ein bisschen eine Aussage darüber, was im Prinzip tolerabel gewesen ist. Sowas gibt's jetzt in der Norm nicht mehr, haben wir nicht. Da steht jetzt der Satz drin, der für alle Nutzer ein wichtiger Satz ist. Das Ganze ist fehlerbehaftet. Und Planer und Projektierer mögen sich bitte Gedanken darüber machen, wenn sie in Richtung grenzwertiger Auslegung kommen, am besten Sicherheitsaufschläge vorzusehen. Dann kommt natürlich immer die Rückfrage, ja, welchen Sicherheitsaufschlag sollen wir denn draufsetzen? Und da gehen die Geister halt sehr, sehr weit auseinander. Ich kenne Planer, die sich versuchen, den Luxus rauszunehmen, 0,05 als Rücklage, als Reserve sich dort einzuplanen. Kann ich nur unterstützen, wenngleich ich das sicherlich nicht für alle Fälle unterschreiben würde. Aber es ist ein guter Ansatz, mit der Größenordnung umzugehen. Das wäre das Thema Fehlerbetrachtung. Es wäre schön, wenn man da hinschreiben würde, STI von 0,5 nach der 90%-Methode plus minus so und so viel. Wäre schön, so kennen wir es aus der Technik auch, haben wir aber nicht an den Normstellen.
Wow. Drittens, Andreas, gibt es Neuerungen zur Schnittstelle zwischen BMA und SAA in der Norm,
ja.
SAA-Norm?
Ja, gibt es auch. Und das war dringend erforderlich. Ja, einerseits die alte Beschreibung der Schnittstelle zwischen BMA und SAA, die wir in der Norm bis Juni letzten Jahres hatten, war eigentlich, wenn man es genau genommen hat, nicht richtig. Weil da hat man eine Lösung vorgegeben. Und das ist ja grundsätzlich nicht die Aufgabe einer Norm, eine Lösung vorzugeben, sondern sie soll ja Anforderungen stellen und möglicherweise auch beschreiben, wie man Anforderungen prüft. Aber hier war es so, dass ja sogar eine Klemmenvorgabe da war mit Bezeichnung und so weiter und so fort. Das haben wir alles abgeschafft. Das ist jetzt ein ganz offenes Thema geworden. Das heißt, natürlich hat die Schnittstelle Anforderungen zu erfüllen. Die sind rein funktional jetzt beschrieben worden, wie das von der BMA, die SAA ausgelöst werden muss und dass möglicherweise das auch selektiv erfolgen muss, dass diese Leitungen oder diese Übertragung von Informationen überwacht sein muss und so weiter und so fort. Alles das, was wir so aus der Vergangenheit auch kennen, ist jetzt textlich beschrieben, aber es wird völlig offen gehalten, wie das technisch ausgeführt wird. Und damit haben wir den Markt natürlich komplett aufgemacht, auch so ein bisschen vielleicht die Hersteller jetzt angeteasert, über das Thema nochmal neu nachzudenken und vielleicht auch ihre Schnittstellen mal ein bisschen intelligenter zu machen, damit die vielleicht auch, wir werden das gleich noch sehen, dem sicherlich nicht zu vermeidenden zukünftigen Thema der Digitalisierung der IT, der vielleicht sogar KI an der Stelle sich öffnet, ob wir damit halt keine Bremse darstellen. Das war eine wichtige Änderung in dem Bereich. Und ich glaube, die ist mit dem Öffnen dieser Anforderungen sehr, sehr gut gelungen.
Viertens, sind auch Anforderungen zur Ermittlung der Störgeräusche in der neuen Norm beschrieben worden?
Ja, das ist ja einer meiner Lieblingsthemen. Bei jeder Veranstaltung, wo es irgendwie darum geht, dass Planer und oder Projektierer ja sich mit dem Störgeräuschthema auseinandersetzen müssen, immer die gleichen Fragen kommen. Wo hole ich denn die Störgeräusche her? Ich kann ja nicht messen. Da drüben, wo mein Gebäude irgendwann mal gebaut werden soll, ist ja grüne Wiese. Ich kann ja nicht messen. Ja, auf alle diese Fragen gibt es selbstverständlich in der Norm mittlerweile Antworten. Aber es gibt nicht die Antworten so, das ist auch das Ergebnis einer sehr kontrovers geführten Diskussion im Normungskreis gewesen. Es gibt die Antworten nicht so, dass jeder Interessent, jeder Anwender sofort die Lösung erkennen kann. Und das ist auch in gewisser Weise verständlich, weil das Thema so extrem komplex ist, dass man den Anwendern keine 0815 Standardlösung vorgeben kann, wie man an das Störgeräuschspektrum kommt. Ich habe das jetzt ganz bewusst so betont, Spektrum. Man redet oftmals bei Störgeräuschen von im Flur der Schule, wo rechts und links Klassenzimmer sind, waren wir gewesen und haben gemessen und da kamen 85 dBA raus. Ja, das ist schön. Das ist der sogenannte Einzahlenwert, der LAEQ, der äquivalente A bewertete Dauerschalldruckpegel, als eine Zahl. Das kann man sich merken, da kann man auch ein Gefühl für entwickeln, das kann man sogar schätzen lernen. Super. Brauchen wir das? Ja, brauchen wir auch, aber wir brauchen noch viel mehr, das Spektrum des Störgeräusches. Nämlich, wie laut ist es zur Störung bei den Oktaven 125 Hertz bis 8 Kilohertz, also über die 7 Oktaven erstreckt. Und das ist unseriös von Anwendern zu verlangen, über eine Schätzung zu ermitteln. Und deswegen ist das auch rausgeflogen, das gibt's nicht mehr in der Norm. Ja, wenn wir jetzt also mal genau nachlesen, kriegen wir immer noch keine genaue Aussage, wie ermitteln wir eigentlich die Störgeräusche? Es gibt schon die Hinweise dazu, dass wir für die Projekte, in denen zu bewerten ist, wie laut ist es denn da wohl in der Alarmsituation oder dann, wenn der Alarm dann eintritt und die Personen evakuiert werden müssen, also die Sprache übertragen wird, dann gibt es Hinweise dazu, dass wir da die typische Nutzungssituation der Gebäude, der Bereiche, wo die Übertragung stattfindet, verwenden sollen. Das hieße, mein Objekt da draußen, wo noch grüne Wiese ist, das hat bestimmt irgendwo da draußen ein Pendant, welches schon in Betrieb ist. Dann gibt's natürlich den Hinweis, da nimmt man ein vergleichbares Objekt und macht dann da eben die Messung in der typischen Nutzungssituation. Und wenn es das auch nicht gibt, weil Sie einen Architekten haben, der sich rausnimmt, Gebäude zu bauen, die es eben noch nirgendwo anders gibt, wo man dann messen könnte, dann bleibt einem eigentlich nur noch eine Möglichkeit, nämlich eine Prognoseberechnung durchzuführen. Und auch darauf gibt es Hinweise in der Norm, dass es dazu Software gibt, die den Anwendern dann zur Verfügung stehen kann, um eine solche Berechnung vorzunehmen. Das sind so die Klassiker, aber dann gibt es ein ganz großes Fragezeichen, welches den Anwendern in der Norm dann bleibt. Da steht nämlich etwas sinnbildlich wie, wenn wir in der Alarmsituation einen Störschall erwarten, der von der normalen hochfrequentierten Nutzungssituation wohl abweichen mag, dann möge man begründen, warum man Zu- oder Abschläge zu dieser normalen Nutzungssituation vorsehen muss. Und dann gucken doch die meisten Anwender und fragen, wie soll ich das denn machen? Und genau da sind die Fragezeichen. Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Wir geben dann in der Norm Hinweise darauf, dass die Personenanzahl, die möglicherweise daran beteiligt ist, verhaltensbedingt andere Störgeräusche zu erzielen, wenn es zur Alarmierung kommt. Das sind aber nur Hinweise. Da wird man in der Norm nicht entlang geführt, wie man dann da wohl an ein entsprechendes Spektrum kommt. Und letzten Endes ist das auch okay. Es ist zwar wieder auch nicht so geworden, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich habe das in meinem Fachbuch über viele, viele Seiten beschrieben, wie man das wohl machen könnte mit diesen Ab- und Zuschlägen und auch beschrieben, wie man da vielleicht eine Berechnung durchführen kann. Das kann man nämlich auch klassisch über zu Fuß, wie viele Personen, in welcher Situation, mit vorgegebenen normativ auch lesbaren typischen Personenpegeln und dann über die Anzahl der Menschen kann man das ausrechnen oder man nimmt direkt ein fertiges Programm, was das kann. Aber so steht es eben nicht in der Norm und das ist auch begründbar, weil eine Norm ist kein Fachbuch. Und deswegen ist das auch okay. Ich bin da auch mit okay. Letzten Endes soll man ja auch Kompromisse schaffen. Und ich denke, das ist auch ein guter Kompromiss, wo aber recht viel Arbeit und Gedankenschmalz bei den Anwendern bleiben muss. Ich denke, das wäre jetzt mal ganz kurz ausgedrückt, das Thema Störschall. Eins meiner Lieblingsthemen, darf ich auch sehr oft messen und macht bei jedem Mal immer individuell sehr viel Spaß.
Fünfte Frage. Sind von Planern und Errichtern neue Nachweise zur SAA-Kompetenz nach der neuen Norm zu erbringen?
Auch eine sehr schöne Frage. Und auch die wird regelmäßig gestellt, wenn jemand das Kapitel 4 in der neuen 0833 Teil 4 erkennt oder findet, weil da fängt man eigentlich ja gar nicht an zu lesen. Aber ja, doch, wenn man gut liest, dann wird man das erkennen. Und das ist auch ganz gut so. Warum? Wir haben nämlich in dieser Norm jetzt erstmals normativ vorgegeben, dass es zwei dedizierte Planungsverfahren gibt, die anzuwenden sind. Und eines von den beiden, das ist perfekt. Das ist super, weil es den Anwendern ermöglicht, ohne großartig nachzudenken, sehr schnell und wirtschaftlich eine SAA-Planung vorzunehmen. Da geht es natürlich vorwiegend darum, die passenden Lautsprecher an die richtige Position zu verorten. Das ist ja der recht große Aufwand, der da drin steckt. Und dieses Verfahren, das vereinfachte Planungsverfahren, das ist eben eine Hilfe, die wir für die Anwender dort eingebaut haben, um einfach SAA interessanter, wirtschaftlicher und schneller planbar zu machen. Allerdings, wie das immer so ist bei der Medaille, die hat zwei Seiten. Um einfach ein solches Verfahren anwenden zu können, ist es erforderlich, dass der Anwender erkennt, dass die Randbedingungen auch dafür geeignet sind. Also einfaches Planungsverfahren bedeutet, es müssen einfache akustische Verhältnisse herrschen. Und um die zu erkennen, braucht man einen gewissen Grundstab an akustischer Kompetenz. Ich denke mal, die allermeisten Planer, die wir haben und die allermeisten Projektierer sind gut. Aber es gibt immer so ein paar schwarze Schafe. Das ist völlig normal. Und für genau die haben wir gesagt, okay, wir wollen einen Nachweis sehen, dass eben die Anwender eine gewisse Kompetenzgrundlage für Akustik und Elektroakustik besitzen. Und seitdem gibt es das Kapitel 4, wo dieser Nachweis eben gefordert ist. Und bei dir kann man ja super auch eine Schulung besuchen, den entsprechenden Sachkundenachweis dafür bekommen. Und dann ist das alles klar, dann hat man das Dokument, kann das nachweisen. Wenn denn der Auditor zur wiederkehrenden Prüfung ins Unternehmen kommt und die DIN 14675 Fragen stellt, dann kann der Zertifizierte ganz einfach sein Dokument zeigen und sagen, hier, Kapitel 4 erfüllt, Haken dran. Und das ist auch gut so, dass wir das jetzt so haben.
Ganz genau so ist es. bieten wir als Online-Schulung an mit Online-Prüfung. Das ist allerdings darf man den Tag auf der Aufmerksamkeit dann nicht im Outlook lassen, sondern gerne beim Andreas. Das ist nicht nur zuhören. Aufpassen ist angesagt. Und die Prüfung ist wohl anspruchsvoll. Das haben wir schon gelernt. Sechste Frage. Gibt es in der neuen SAA-Norm Hinweise zur Verortung der SAA-Komponenten in der IT-Struktur?
Ja, das ist ja so ein Blick in die Glaskugel, weil wir sehen, dass in der Elektrobranche sehr vieles in der technischen Ausbausituation von Gebäuden in Richtung IT tendiert. Das erkennt man schon daran, dass man in der TGA alle möglichen technischen Komponenten hat und über die Jahre immer mehr dieser Komponenten einen RJ45-Anschluss bekommen. Und das hat ja einen Hintergrund. Das hat ja den Hintergrund, dass man mehr und mehr in diese IT-Welt möchte und ganz klar ist, umso weniger Infrastrukturunterschiede ich in komplexe Gebäude einbringe, umso wirtschaftlicher wird das. Stellen wir uns mal vor, wir bräuchten nur noch Leitungen, wo Elektrizität drauf transportiert wird und CAT-Leitungen und LWL-Leitungen. Dann wäre das Bauen im Elektrobereich deutlich günstiger. Und das ist ja durchaus bestrebenswert. Aber alles hat seine zwei Seiten. Auch Sicherheitstechnik kann heutzutage schon, je nach Anbieter und je nach Produkt, auf der IT verortet werden. Das hat aber ein paar Folgen. Würden wir jetzt mal, ich fantasiere jetzt, ganz gedankenlos sagen, eine SAA und eine WMA ist Teilnehmer der allgemeinen IT in einem großen Bauwerk. Und wem unterliegt denn das IT-Netzwerk in Zukunft? Demjenigen, der den IT-Service im Unternehmen macht oder im Gebäude. Und der kommt über Nacht schon mal auf die glorreiche Idee, ich roll mal ein neues Software-Update für die Firmware aller Switche aus. Und plötzlich funktionieren die Switche am nächsten Tag nicht mehr so, dass die Sicherheitstechnik im Top-Level Quality of Service rangiert. Dann haben wir möglicherweise funktionale Einschränkungen in der Funktion von Sicherheitstechnik. Das wäre eine Katastrophe. Und na klar, wir können das nicht von der Hand weisen, dass immer mehr in Richtung IT verortet wird. Ich kann mir vorstellen, es wird bald irgendwann der Fall sein, dass wir zum Beispiel Deckeneinbau-Lautsprecher haben, die aktiv betrieben werden, vielleicht von der CAT-Leitung über Audio und Energie versorgt werden, als PoE gespeiste Lautsprecher zum Beispiel und dann eben ein Teil der SAA ist. Das ist noch große Zukunftsmusik. Ob das tatsächlich je der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber technisch ist das vielleicht schon ausführbar. Und dann wäre es ja schön, wenn so eine Norm diesem technischen Fortschritt nicht im Wege steht. Und genau deswegen haben wir den Blick in die Glaskugel gewagt und schon mal so ein paar erste Hinweise dazu gegeben, worauf sollte man denn achten, wenn Sicherheitstechnik Bestandteil der IT wird. Und haben auch kleine Szenarien darin im informativen Anhang formuliert, damit der Anwender und vielleicht auch die Industrie da so die kleine Idee für bekommt, auf was man wohl achten müsste, wenn SAA irgendwann mehr und mehr Bestandteil der IT werden wird.
Siebte Frage. Kann der Einsatz von AB-Lautsprechern ein Risiko bedeuten?
Ha, schöne Frage. Auch da kriege ich immer große Augen, wenn ich hier mal welche sehe, wenn es nicht eine Webinarschulung ist. Ja, interessant ist, ich sage da immer suffisanterweise zu, AB-Lautsprecher sind ja quasi eine Seuche geworden. Das war zu der Zeit, als ich angefangen habe, 1992 war das, wo ich zum ersten Mal ELA-Lautsprecher in ein Gebäude verortet habe. Da gab es natürlich keine AB-Lautsprecher. Und da musste man noch überlegen, bei einer typischen AB-Aufteilung, wo kommt ein AB-Lautsprecher, also A-Lautsprecher dahin, der nächste daneben ein B-Lautsprecher, dann diagonal versetzt, wieder B und A vertauscht, sodass man über die gesamte zu beschallende Fläche ein schön homogenes, gleichmäßiges Verwechseln immer der A- und B-Position hatte. Damit man sicher war, fällt A aus, ist B immer noch in der Lage, einigermaßen flächendeckend die zu beschallende Fläche abzudecken. Ja, mit der Erfindung der AB-Lautsprecher, die übrigens eine tolle Erfindung war. Ich sag mal, 3 dB weniger Ärger mit Architektur, weil man sich über einen Lautsprecher weniger streiten muss. Also die Hälfte der Lautsprecher, 3 dB deswegen. So Akustiker sind ein bisschen verstrahlt. Also, ja, warum? Wenn ich in einem Toilettenvorraum bei einer AB-Installation dem Architekten aus seinem schönen Deckenspiegel 2 Positionen rausleiern musste, wo 2 Lautsprecher dann positioniert werden mussten, so habe ich jetzt die Hälfte des Ärgers, weil ich ihm mit einem AB-Lautsprecher nur noch eine Position rausleiern muss. Also super Erfindung, AB-Lautsprecher. Aber muss ich AB-Lautsprecher wirklich überall einsetzen? Und da stellt sich dann die Frage, gibt es tatsächlich auch Nachteile, akustische Nachteile dieser Lautsprecher, wenn ich AB-Lautsprecher der beiden typischen Bauarten, Typ 1, zwei Lautsprecher, Konus-Lautsprecher in einem Gehäuse oder Typ 2, ein sogenannter Ein-Konus-Lautsprecher mit einer sogenannten Dual-Voice-Coil oder Doppelschwingspule. Diese beiden Bauarten gibt es. Wenn ich die also einsetze, haben die möglicherweise bei grenzwertiger Auslegung der SAA, hatten wir eben schon mal, ich komme so gerade an die vorgegebenen Grenzen der Sprachverständlichkeit, auch Nachteile. Und da ist die eindeutige Antwort, ja. Es würde jetzt sicherlich den Rahmen sprengen, das genauestens aufzudröseln, wie die Nachteile aussehen. Jedem, der gerne SAA plant und baut und sehr gerne AB-Lautsprecher einsetzt, dem empfehle ich das Stellungspapier vom DKE. Da steht das nämlich dann schwarz auf weiß drin, was da tatsächlich Schwierigkeiten bereiten kann. Und da steht auch drin, dass man verpflichtet ist, bei grenzwertiger Auslegung und Einsatz der AB-Lautsprecher die Nachteile zu kompensieren. Und das muss man mal machen. Ja, ich bin ja Sachverständiger, ich bin regelmäßig als Prüfender ja beauftragt. Und leider sehe ich doch regelmäßig, dass das dann nicht so gut klappt mit den AB-Lautsprechern und der Planer und oder Errichter sich mit der geforderten Kompensation gar nicht auseinandergesetzt hat. Sonst wäre es ja auch aufgefallen und man hätte dagegen gelenkt. Also Ratschlag, jeder, der gerne AB-Lautsprecher verbaut, bitte mal nachlesen, was heißt das denn und wo gehe ich möglicherweise in einen Fettnapf?
Achte Frage. Was sind die Tücken bei Forderung nach einer Feuerwehreinsprechstelle FES?
Ja, das wurde am Anfang ein Thema, doch recht heiß gekocht und bei weitem mittlerweile nicht mehr so heiß gegessen. Die Feuerwehreinsprechstelle war in Deutschland lange, lange Jahre überfällig. Wenn wir so über unsere Grenzen hinweg gucken, zum Beispiel die Österreicher hatten schon viele, viele Jahre vor uns eine solche Komponente. Und ich finde, die war längst erforderlich. Sie ist jetzt länger schon da und das ist auch gut so. Problem dabei war eben, dass wir auch gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen haben, nämlich wenn wir bauordnungsrechtlich geschuldete Sprachalarmanlagen haben, dass diese aus Bauprodukten zu bestehen hat. Zentrale, Lautsprecher und Energieversorgung als die drei großen Säulen. Ja, und jetzt ist nun mal normativ definiert, dass die Sprechstelle, das sogenannte Notfallmikrofon, eine Option mit Anforderungen darstellt und der Hersteller beim Zertifizieren seiner Zentrale darüber entscheidet, ob es das gibt oder nicht. Und wenn es das gibt, und das gibt es im Regelfall, dann ist das eben diese Sprechstelle eine Komponente der Zentrale SAA, gehört also zum Bauprodukt Zentrale. Und am Anfang war es eben so, dass diese Forderungen dann aufkamen nach der FES, nach DIN 14664. Das ist wie gesagt auch gut so. Aber das Problem bestand, dass doch einige Hersteller dies noch gar nicht in ihrem Portfolio hatten und letzten Endes man sich dann bei Planer und Errichter, kommen aus der Elektrotechnik, den gehen den Weg des geringsten Widerstandes, wie der Strom das auch mal ja gerne macht. Und dann guckt man sich am Markt um und kauft einfach irgendwo eine FES und schließt sie an die SAA an. Und da ist dann schon regelmäßig das Kind in den Brunnen gefallen, weil das war eben nicht richtig, weil es muss eine Komponente der Zentrale sein. Mittlerweile ist das Thema so gut wie vom Tisch, weil ja die meisten Hersteller mittlerweile mit ihrer Zentrale jetzt auch eine FES haben, mit zertifizieren lassen. Und dann ist das für den Anwender eine ganz einfache Übung. Wenn man sich für ein Produkt entscheidet, dann nimmt man auch gleich vom gleichen Produkt die FES und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber das sollte man dann bitte auch so machen. Hier heißt also die Message, das ist ein Bauprodukt, das gehört zur Zentrale und bitte nicht irgendwas Falsches und anderes dran anschließen, sonst wird es vielleicht irgendwann mal schwierig mit so einem prüfenden Sachverständigen.
Neunte Frage. Kleines Learning. Na, ich sag's nicht. Man soll nicht immer den Andreas rufen. Nein, doch, sollst du doch schon. Dann weißt du, dass es passt. Neunte Frage. Wann ist die Simulation erforderlich und gibt es dafür ein Honorar?
Ja, das ist eine schöne Frage. Und auch das kommt eins zu eins so aus den Vorträgen und Seminaren. Wir haben ja jetzt heute schon gehört, und die meisten Anwender wissen das mittlerweile auch, wir haben diese zwei dedizierten Planungsverfahren in der Norm. Die sind verpflichtend. Und eines der beiden haben wir eben schon gehört, das ist das für die Masse, was super einfach geht. Damit können wir schon mal richtig vorwärts kommen in der SAA-Planung. Aber es gibt auch, das kann man nicht von der Hand weisen, Objekte, wo es einfach akustisch eine echte schwierige Aufgabe ist, wo große Störgeräuschpegel herrschen und/oder gleichzeitig sehr komplizierte raumakustische Verhältnisse vorhanden sind. Und wenn das der Fall ist, kann man eben nicht einfach eine Beschallungslösung aus dem Ärmel schütteln. Dazu gibt es Hilfsmittel und die sind dann auch verpflichtend. Und diese Hilfsmittel heißen Simulation. Man kann also mit Hilfe der Simulation bereits in der Planung, das ist eben verpflichtend, bei der Anwendung des ausführlichen Planungsverfahrens die Planungslösung prüfen und kann damit sehen, ob die gesetzten Ziele, zum Beispiel der Sprachverständlichkeit, mit Umsetzung dieser Planung auch tatsächlich erreicht werden. Das heißt also, man simuliert, um einerseits der normativen Forderung zu entsprechen, aber das ist ja nur halbherzig, sondern man simuliert, um Planungssicherheit zu erzielen. Ja, auch im ausführlichen Planungsverfahren gibt es noch eine Möglichkeit, um die Simulation herumzukommen. Die will ich auch nicht verheimlichen an der Stelle. Das ist auch okay so, weil wenn ich schon mal ein vergleichbares Gebäude, einen Raum, den ich jetzt gerade plane, planen musste und auch schon mal gemessen oder simuliert habe und weiß, wie das die Lösung funktioniert, dann brauche ich nicht nochmal simulieren. Aber muss ich simulieren, weil es das nicht schon als Lösung gibt? Dann ist die Simulation eigentlich das einzige Mittel, womit man Planungssicherheit erzielen kann. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage für die Planer, ist das Aufwand? Ja, das ist Aufwand. Lohnt sich das, sich selbst ein Programm zu kaufen? Da muss ich dann die Rückfrage stellen, wenn man regelmäßig simulieren muss, dann sehr wohl. Aber hier auch Augen auf, die Anschaffung eines solchen Programms ist ein gewisser Betrag. Aber der Betrag, den man ausgeben muss, um das Personal auf das Programm fit zu bekommen, der ist im Regelfall ein Vielfaches höher. Und deswegen die Rückfrage, macht man das oft, dann bitte genau den Weg gehen. Macht man das nicht oft, dann sucht man sich jemanden, der für einen dann die Dienstleistungssimulation erbringt. Und dann die Frage, ja, kriegen wir denn von unseren Auftraggebern Geld auch für das Simulieren? Und auch da müsste man im Prinzip wieder die Rückfrage stellen, kommt drauf an, wie man beauftragt ist. Wenn man zum Beispiel die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure verwendet, wo ja oftmals das eine Basis der öffentlichen Auftraggeber darstellt, dann muss man genau schauen, wie ist man nach HOAI beauftragt. Und auch da gibt es Möglichkeiten, je nach Auftragssituation, die Simulation als sogenannte honorarfähige Sonderleistung zu vereinbaren und kriegt dann natürlich auch entsprechendes Honorar dafür. Aber das bleibt dann im Geschick derer, die mit den Auftraggebern den Vertrag aushandeln. Es ist natürlich auch schon mal ein kleiner Wink an die typischen Auftraggeber. Bitte die Planer auch in die Richtung berücksichtigen. Wenn eine komplizierte Gebäudesituation da ist, dann muss man das auch berücksichtigen. Und es wäre unfair, einen Planer simulieren zu lassen, ihm aber für diese Leistung nicht auch das passende Honorar zu zahlen. Also man sollte ja fair miteinander umgehen und am Ende möchten wir Bauwerke, die möglichst schnell, kostengünstig und funktionsfähig erstellt werden. Und da kann man manchmal, wenn man so guckt, wie gebaut wird, schon mal ein Fragezeichen dran machen. Das wundert mich auch immer, aber dafür bin ich ja Sachverständiger. Dann werde ich auch in Zukunft nicht arbeitslos, wenn doch immer wieder auch mal ein paar Dinge nicht so laufen, wie sie sollen.
Andreas, die zehnte und letzte Frage für heute. Was bedeutet Funktionserhalt bei SAA, wenn CAD und LWL-Leitungen verwendet werden müssen?
Ja, wir haben eben schon gesehen, Blick in die Glaskugel und das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir werden immer mehr unsere Komponenten der SAA mit, ja, Infrastruktur der IT verbinden. Manche sind auch jetzt schon so ausgelegt, dann sind es zwar immer noch proprietäre Signale, die zwischen zum Beispiel dem Feuerwehrmikrofon und der Zentrale gebraucht werden, aber trotzdem verwendet man zum Beispiel CAD-Leitungen. Oder die Verbindung von mehreren Zentralen untereinander wird bei einigen Herstellern ganz gerne mit Lichtwellenleitern gemacht. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir bei bauordnungsrechtlich geschuldeten Anlagen ja immer auch weitere Anforderungen, die der Gesetzgeber uns aufgibt, einhalten müssen. Wie zum Beispiel die Leitungsanlagenrichtlinie des entsprechenden Bundeslandes, wo das Objekt dann eben steht. Und da wird man im entsprechenden Kapitel immer einen Unterpunkt D lesen. Alarmierungsanlagen haben mit entsprechend den technischen Aufwendungen, die da zu betreiben sind, in Funktionserhalt erstellt zu werden. Das heißt, die entsprechenden Leitungsanlagen der SAA sind in Funktionserhalt in den Baukörper einzubringen. Da gibt es dann auch eine Definition der Ausnahme. Ich kann vom Funktionserhalt absehen, wenn die Leitungsanlage dazu da ist, die Komponenten in einem Brandabschnitt zu versorgen. Jo, was heißt das aber, wenn ich zum Beispiel von der Zentrale bis zur Sprechstelle über viele Brandabschnitte hinweg eine Leitung installiere? Dann ist das ganz klar eine Leitungsanlage der Alarmierungsanlage, SAA in dem Fall. Und da sagt die grundsätzliche Forderung in Funktionserhalt. Die Verbindung kann zum Beispiel mit LWL auch sein oder eben in CAT-Leitung. Und wie kriege ich denn nun mal CAT oder LWL in Funktionserhalt? Und da gehen halt die Geister schon ganz weit auseinander, weil die Norm, nachdem diese entsprechende Funktionserhaltssituation definiert wird, ist die 4102-12 und darin sind CAT-Leitungen und LWL-Leitungen eigentlich nicht vorgesehen. Und genau da ist die Komplikation drin zu erkennen. Es gibt zwar schon Lösungen, die dann heißen, ja, unser CAT und unser LWL, das ist in Anlehnung an 4102-12 geprüft und könnte in Funktionserhalt installiert werden, aber halt, das ist nicht einfach nur ein elektrischer Strom, der da drüber fließt, sondern mit der Erwärmung eines Materials wie LWL oder CAT-Leitung geschieht natürlich was mit dem Material. Beim LWL ändert sich der Brechungsindex örtlich bezogen durch brandbedingte Erwärmung. Und bei CAT-Leitungen passiert natürlich auch was in dem Bereich, wo die kleinen dünnen Äderchen der CAT-Leitung warm werden. Und was hat das möglicherweise bei digitaler Signalübertragung zur Folge, dass die Bandbreite sich da an den Positionen durch die Wärmeeinwirkung ändert? Und ob dann die angeschlossene Technik, nämlich explizit die Nutzung SAA, noch in Funktion bleibt, kann eine individuelle Entscheidung sein. Deswegen reicht es im Regelfall nicht aus, dass CAT ist in Anlehnung an 4102-12 geprüft und erfüllt alle Anforderungen. Es ist dann eine individuelle Beurteilung erforderlich, ob bei dieser Verwendung zum Beispiel die Komplikation durch Bandbreitenveränderung immer noch in Funktion bleibt. Ist also Produkt- und Hersteller- und nutzungsabhängig. Da gibt es Lösungsansätze zu. Ich glaube, da muss noch viel Reife passieren. Und vielleicht ändert man ja irgendwann auch mal die Bewertung des Funktionserhalts. Ich kann an der Stelle nur empfehlen, sollte eine Anlage verwendet werden, wo diese Leitungsmaterialien, die eine Sonderstellung darstellen, verwendet werden müssen, sich bereits in der Konzeptphase Dinge zu überlegen, wie man zum Beispiel eine gleichwertige Ausführung zur Funktionserhaltforderung der jeweiligen LAR dort ausdenken und umsetzen kann, um dieser Thematik besser gewappnet zu sein und dieser späteren Diskussion, die es dann gibt, zum Beispiel dann auch entgegenzutreten.
Andreas, vielen Dank für die ausführlichen Antworten auf 10 typische Fragen im Kontext mit Sprachalarmanlagen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer auf YouTube, wenn euch jetzt noch eine Frage gefehlt hat, schickt sie uns gerne zu. Wenn wir da ein paar Fragen zusammenkriegen, ich glaube, dann machen wir gerne noch einen zweiten Teil. Erstmal, mehr gibt es heute nicht zu sagen. Vielen Dank, lieber Andreas.
Ja, ich danke auch. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. War ja wieder Erzählen aus dem Nähkästchen. Danke.